Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Im Studio Silke Hane, guten Tag. Streit und Zwietracht, wo man hinsieht. Im internationalen Handel, aber auch bei Deutschlands Geldhäusern. Beides Themen in dieser Sendung. Die Deutsche Bank hat es heute mit enorm angefressenen Aktionären zu tun bekommen auf ihrer Hauptversammlung. Europa muss es schon seit einiger Zeit mit Donald Trump aufnehmen, genau wie auch China. Das aber zu Recht, meinen auch US-Demokraten. Warum, erklärt uns gleich US-Ökonom Brad Setzer, einst Wirtschaftsberater im Weißen Haus unter Barack Obama. Ein Horrorfilm mit Überlänge. Wenn ein Aktionär so über ein Unternehmen redet, dann hängt der Haussegen gewaltig schief. So geschehen heute bei der Hauptversammlung der Deutschen Bank in Frankfurt. Die Baustellen des Geldhauses sind mannigfaltig. Skandale, geringe Ertragskraft, Aktienkurs im Keller, teure Investmentbanker. Die Finanzierung von Öl-, Gas- und Kohleprojekten steht ebenfalls in der Kritik. Über all das wollten und wollen die Aktionäre heute mit der Deutschen Bank reden. Brigitte Scholtes berichtet.
Deutsche Bank, Deutsche Bank, wer macht diese Wirtschaft krank?
Die Kritik am Geschäftsgebaren der Deutschen Bank brachten die Globalisierungskritiker von Attac auch in diesem Jahr vor der Festhalle in Frankfurt lautstark zum Ausdruck. Die Deutsche Bank sei ein Pflegefall, finden die Ordensleute für den Frieden, die schon mal einen Grabstein für das fast 150 Jahre alte deutsche Geldhaus aufstellten.
Wir haben die Deutsche Bank ausgewählt als Symbol für das kapitalistische Wirtschaftssystem. Und wenn es jetzt mit der Deutschen Bank so dramatisch runtergeht, haben wir die Hoffnung, dass es auch mit dem Kapitalismus zu Ende geht.
Soweit gehen die Aktionäre drinnen in der Festhalle zwar nicht, aber viele haben deutlich Wut im Bauch und wollen sich nicht mehr mit beruhigenden Worten abspeisen lassen.
Ich kann nur hoffen, dass der Kurs sich positiv entwickelt, aber ansonsten wird weiter gemautelt.
Es wird Zeit, der war überall dabei. Der Vorstand wurde ausgewechselt und der Herr Achleitner sitzt da immer noch.
Ich bin nur gekommen, um den Vorstand nicht zu entlasten, auch den Aufsichtsrat nicht.
Seit Paul Achleitners Antritt als Aufsichtsratschef vor 7 Jahren hat der Aktienkurs mehr als 70% verloren. Heute rutschte er zwischenzeitlich bis auf unter 6,40 Euro ab. Ein weiteres Rekordtief.
Ich glaube, niemand ist enttäuschter als ich selbst darüber, wie wir an der Börse abschneiden.
Gab sich Vorstandschef Christian Sewing vor den Aktionären zerknirscht. Paul Achleitner verwies zwar auf die zwischenzeitlich erreichten Erfolge. Man habe etwa die Bilanzsumme um ein Drittel verringert, die Rechtsrisiken deutlich reduziert, die Kosten spürbar gesenkt. Doch er musste auch zugeben:
Das reicht natürlich nicht. Wir müssen schneller und radikaler umbauen.
Das versprach Deutsche Bank-Chef Sewing den 4050 Anteilseignern, die in die Festhalle gekommen waren.
Wir werden unser Kapital konsequenter steuern und unsere Vorgaben konzernweit durchsetzen. Zum Wohle unserer Aktionärinnen und Aktionäre. Und ich kann Ihnen also deutlich versichern, wir sind zu harten Einschnitten bereit.
Dennoch hagelte es Kritik am Aktienkurs und an den Boni, die trotz des mageren Gewinns und der weiter nur verhaltenen Geschäftsentwicklung ausgeschüttet werden. So monierte Klaus Nieding, Vizepräsident der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Wenn man das große Ganze sieht, dann hat die Bank im ersten Quartal wieder ordentlich Federn gelassen. Die Erträge brechen ein, insbesondere das Investmentbanking geht zurück. Es fehlt eine richtige Strategie im Investmentbanking. Und das kann ich auf Dauer nicht durch weitere Kostensenkungen auffangen. Das wird nicht funktionieren.
Die Deutsche Bank sei nur noch ein, Zitat, Koloss auf tönernen Füßen, kritisierte eine Rednerin. Dass sie bei einer so niedrigen EK-Rendite, also Rendite auf das Eigenkapital, dennoch einzelnen Vorständen sogenannte Funktionszulagen gebe und hohe Boni zahle, das empört Markus Kienle von der Schutzvereinigung der Kapitalanleger.
Der Aufsichtsrat wird von uns in toto nicht entlastet. Wer allen Ernstes glaubt, bei einer EK-Rendite von 0,4%, und das ist schon eine geschönte Zahl, Funktionszulagen geben zu müssen, die in der Untergrenze 2,4 Millionen ausmachen und im oberen Extrem 3,4 Millionen, der ist offenbar nicht von dieser Welt, der lebt offenbar in einem vollkommen geisteskranken und zerebral gestörten Paralleluniversum.
Die Wortwahl vieler Aktionäre war deftig, doch noch dürfte Aufsichtsratschef Achleitner mit einem blauen Auge davonkommen. Einige Aktionärsvertreter wollen den Aufsichtsrat zwar nicht entlasten, andere wie Klaus Nieding von der DSW wollen ihm noch eine Chance geben. geben.
Was wir nicht gebrauchen können, diese Bank kann sich nichts mehr leisten, schon mal gar nicht eine Führungskrise.
Und die Bank könne es sich nicht mehr leisten, weiter klimaschädlich gegen das 1,5-Grad-Ziel der Klimaerwärmung zu agieren, redete auch Luisa Neubauer, Sprecherin der deutschen Fridays-for-Future-Bewegung, den Managern ins Gewissen.
Da könnte sich die Deutsche Bank jetzt einbringen oder es halt sein lassen und weiterhin eine riesengroße Mitschuld an der Klimakrise kommentarlos tragen.
Luisa Neubauer von Fridays for Future im Bericht von Brigitte Scholtes von der Hauptversammlung der Deutschen Bank, die immer noch läuft. Genau wie der chinesisch-amerikanische Handelsstreit, da ist aktuell kein Ende in Sicht. Zuletzt setzen die USA den Konzern Huawei auf eine schwarze Liste. Firmen dürfen nur noch eingeschränkt mit Huawei zusammenarbeiten. Eine Art Übergangsfrist von 90 Tagen wurde nur gewährt, um die Netzsicherheit in den USA nicht zu gefährden und Smartphone-Nutzern Zeit zum Reagieren zu geben. China hat sich heute bei der US-Regierung über den Umgang mit Huawei offiziell beschwert. Unterdessen haben jetzt aber auch mehrere japanische Telekommunikationsanbieter angekündigt, vorerst keine neuen Smartphones von Huawei mehr zu verkaufen. Katrin Erdmann dazu aus Tokio.
Ende des Monats sollten neue Modelle von Huawei in Japan auf den Markt kommen. Bei den beiden japanischen Telekommunikationsriesen KDDI und Softbank gehören diese neuen Smartphones jedoch vorerst nicht zum Sortiment. Die Unternehmen begründeten ihre Entscheidung mit der unklaren Situation darüber, ob Google dem chinesischen Unternehmen weiterhin seinen Service zur Verfügung stellt oder nicht. Dabei geht es unter anderem um die Updates auf den Smartphones. Die USA haben amerikanischen Firmen verboten, Telekommunikationstechnologie zuzuliefern. NTT, ein weiterer japanischer Anbieter, hatte zwar angekündigt, im Sommer ein neues Modell auf den Markt zu bringen, stoppte aber vorerst die Bestellungen dafür. Der chinesische Konzern Huawei steht seit Monaten in Verdacht, durch die in seine Geräte eingebaute Software auch Spionage zu ermöglichen. Wegen des internationalen Drucks strebt das Unternehmen an, vielleicht schon bis Herbst ein System für die Smartphones zu entwickeln, das es unabhängig von ausländischen Komponenten mache, berichtet die Japan Times und beruft sich auf chinesische Medienberichte. Japan ist für Huawei der fünftwichtigste Markt.
Katrin Erdmann berichtete aus Tokio. Auch Japan hängt also genau wie Europa im Streit um Huawei und chinesische Handelspraktiken ein Stück weit zwischen den Stühlen. Um gemeinsame Interessen gegenüber China auszuloten, dient heute denn auch ein Treffen in Paris. Am Rande eines OECD-Ministertreffens kommen dort der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und ein Vertreter Japans zusammen. Gesprächspartner auf der einen, Kontrahenten aber auch auf der anderen Seite, denn auch Japan und der EU drohen amerikanische Zölle. Über diese Konstellation konnte ich vor der Sendung mit dem US-Ökonomen Brad Setzer sprechen. Er beriet einst Barack Obama und ist jetzt Experte für internationale Handelsbeziehungen beim amerikanischen Think Tank Council on Foreign Relations. Und als erstes habe ich Brad Setzer gefragt, versucht Lighthizer jetzt Japan und die EU auf die Seite der USA zu ziehen?
Well, I think it would be a great idea if he did a little bit more to lure Europe and Japan onto the US side.
Ich fände es gut, wenn er noch mehr tun würde, um Europa und Japan auf die Seite der USA zu ziehen. Unsere Länder machen sich in Bezug auf China ähnliche Sorgen. Deutschland ist zwar auf gewisse Weise stärker von Chinas Strategie für 2025 betroffen, weil es mehr produziert als die USA. Es gibt aber durchaus ein gemeinsames Interesse daran, effektiver zusammenzuarbeiten, um China stärker unter Druck zu setzen, auch wenn Europa natürlich niemals die gleichen Maßnahmen wie Trump und Lighthizer ergreifen würde.
All the actions that Lighthizer and Trump have already taken.
Economically speaking, China. Wirtschaftlich hat China etwas mehr zu bieten als die USA, einen größeren Markt und höhere Wachstumsraten. Warum also sollte Europa sich mit den USA zusammentun und nicht mit China? Team up with China.
Fair question. China offers higher growth. I will grant you that.
Das ist eine berechtigte Frage. China kann tatsächlich mit höheren Wachstumsraten aufwarten, da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube aber nicht, dass der chinesische Markt wirklich größer ist. Aktuell sind die USA noch immer die größere Volkswirtschaft und der mit Abstand größte Verbrauchermarkt der Welt. Dazu kommt, dass der US-Markt relativ offen ist. Trump versucht das zwar hier und dort zu ändern, aber die USA sind seit jeher der wichtigste Abnehmer für deutsche und europäische Exporte. Chinas Markt wächst schnell, ist aber nur schwer zugänglich. Peking hat eine ganze Reihe von Gesetzen erlassen, die letztlich nichts anderes bewirken sollen, als die Importe aus anderen Ländern von seinen Märkten zu vertreiben. Daher bin ich überhaupt nicht überzeugt davon, dass China auf lange Sicht der attraktivere Handelspartner ist. Ich glaube eher, dass viele Länder mit beiden handeln wollen, den USA und China. Sie wollen sich gar nicht entscheiden müssen.
Let's break this down a little. Brechen wir das Ganze mal herunter. Für die USA ist Europa ein nützlicher Partner gegen China. Gleichzeitig bedrohen die USA Europa mit Zöllen, vor allem auf Autos, also Zölle gegen Deutschland. Aus handelspolitischer Sicht, was gibt es an deutschen Autos auszusetzen? What's not to like about German cars?
Well, I think from a President Trump perspective,
sagen wir so, aus der Perspektive von Präsident Trump gibt es vor allem eine Sache, die an deutschen Autos schlecht ist: sie sind deutsch. Für seinen Geschmack gibt es auf New Yorks Straßen zu viele Mercedes und nicht genug Cadillacs. Für ihn gibt es auf Deutschlands Autobahnen zu wenig Chevrolets. Er sieht das und denkt, die Handelsbilanz ist unausgeglichen. Das ist natürlich nicht die gängige Art, den Außenhandel zu bewerten. Niemand erwartet, dass der Handel bei allen Waren ausgeglichen ist oder dass die Handelsbilanzen zwischen allen Ländern ausgeglichen sind. Normalerweise schaut man darauf, ob die eigene Handelsbilanz insgesamt positiv oder negativ ausfällt und nicht auf das Handelsdefizit in Bezug auf einzelne Güter oder Länder. Was daran so heikel ist, haben Sie bereits gut auf den Punkt gebracht. Indem die USA der EU drohen, machen sie es sich selbst schwerer, die EU als Partner zu gewinnen und gemeinsam effektive Maßnahmen gegen andere Handelspartner zu ergreifen.
Trade partners.
And you criticize that, I hear. Und das kritisieren Sie.
I do, yes. I mean, that would also be my criticism.
Genau, das wäre auch meine Kritik. Man kann darüber streiten, ob es Präsident Trump vielleicht zu schnell auf einen Handelskrieg mit China angelegt hat. Aber ich finde, dass die Vorbehalte gegen Chinas Handelspolitik grundlegend berechtigt sind. Ich finde dagegen nicht, dass es Grund zur Sorge um Deutschlands Autoexporte gibt. Ich habe jedoch oft beschrieben, dass die unausgeglichene Handelsbilanz zwischen den USA und Deutschlands Handelsbilanzüberschuss insgesamt symptomatisch dafür sind, dass unsere Länder unterschiedliche wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen. Deutschland verfolgt eine relativ rigide Haushaltspolitik, die USA eine relativ lockere. Genau diese makroökonomischen Strategien haben am Ende maßgeblichen Einfluss auf den internationalen Handel.
Und muss sich an diesem Handelsüberschuss etwas ändern? You think must change?
Must is a strong word. It's something that I think should change.
Muss ist ein starkes Wort. Ich glaube, er sollte sich ändern. Meiner Meinung nach ist Deutschlands Handelsüberschuss eine Spur zu groß für die Weltwirtschaft. Er zwingt andere Länder mehr zu tun, um Nachfrage zu generieren, denn es fließt weitaus mehr Nachfrage nach Deutschland, als aus Deutschland in diese Länder zurückfließt. Das setzt sie unter Druck, die Nachfrage über ihre Haushalts- und Finanzpolitik und andere Maßnahmen zu generieren. Und auch Deutschland sollte sich fragen, ob es wirklich einen so großen Teil seiner Ersparnisse in die Welt hinausschicken will, statt sein Kapital zu Hause zu investieren. Der Handelsüberschuss macht Deutschland anfällig für Handelskrisen und ich finde, das müsste nicht sein. Deutschland könnte sich für sein Wachstum wesentlich stärker auf seine eigenen Ressourcen und seine eigene Nachfrage stützen.
Das würde aber heißen, dass Deutschland mehr ausgeben müsste, was deutsche Haushaltspolitiker gar nicht mögen. Politicians do not like.
That is the hardest thing.
Das ist für US-Amerikaner am allerschwersten zu verstehen.
Das liegt wohl daran, dass man nachfolgenden Generationen nicht zu viele Schulden hinterlassen will. Leave younger generations with a whole heap of deficit.
So that's a fair point.
Das ist an sich ein guter Punkt, aber wir hinterlassen unseren nachfolgenden Generationen ja nicht nur die öffentlichen Schulden, sondern auch die öffentliche Infrastruktur. Wenn man seine Schulden nun dadurch niedrig hält, dass man notwendige infrastrukturelle Investitionen aufschiebt, verbessert man damit nicht die Ausgangslage für kommende Generationen. Jetzt wird es ein wenig technisch. Es gibt außerdem auch eine ganze Reihe finanzieller Probleme im Zusammenhang mit der Knappheit deutscher Staatsanleihen. Bundesanleihen sind die sicherste Form der Kapitalanlage in Europa und sie sind wahnsinnig knapp. Darum kann sich Deutschland zu negativen Zinssätzen Geld leihen. Wenn man dieses Privileg aber nicht nutzt, um wichtige öffentliche Investitionen zu tätigen, dann tut man nachfolgenden Generationen damit keinen Gefallen.
Important public investments, you're not doing the future any service.
Sagt der US-amerikanische Ökonom Brad Setzer. Und was die USA davon hätten, wenn Deutschland mehr investieren würde, das hat mir Setzer auch erklärt. Die lange Fassung des Interviews auf Englisch finden Sie auf unserer Webseite www.deutschlandfunk.de. Online oder per Telefon Waren bestellen ist dann besonders praktisch, wenn es um sperrige Dinge geht. Die kann man schließlich liefern lassen. Wie aber sieht es aus, wenn die Ware Mängel hat? Muss dann der Kunde seinerseits die nervige Rücklieferung organisieren? Das ließ ein Mann gerichtlich klären, der ein 5x6 Meter großes Partyzelt bestellt hatte, das seiner Meinung nach nicht in Ordnung war. Und der EuGH hat heute entschieden. Paul Vorreiter.
Sollte es sich um sperrige, zerbrechliche oder schwer zu transportierende Produkte handeln, müssen die Verbraucher sie nicht unbedingt an den Verkäufer zurückschicken, damit der die Produkte wieder in den korrekten Zustand bringt. Aus Sicht der Richter ist ausschlaggebend, ob es sich beim Transport um eine erhebliche Unannehmlichkeit handelt. Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht damit die Rechte der Verbraucher gestärkt.
Insofern wird jetzt natürlich auf die Sicht auch von dem Verbraucher abgestellt, dass man darauf achten muss bei so einem Nachbesserungsanspruch, ist es zumutbar oder nicht? Und in dem Falle, wenn es gerade besondere zerbrechliche oder große Produkte sind, dann muss der Verkäufer dann wieder für den Rücktransport aufkommen oder gegebenenfalls auch einen Vorschuss leisten.
Laut Urteil müssen grundsätzlich die Gesetzgeber in den Mitgliedstaaten den Ort bestimmen, an dem die Verbraucher dem Verkäufer das Produkt bereitzustellen haben. Dieser Ort muss mit dem jeweiligen Produkt und in einer angemessenen Frist ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher aufzufinden sein. In bestimmten Fällen kann vom Verbraucher allerdings abverlangt werden, dass er zunächst für den Transport des Produktes zum Geschäftsort des Verkäufers aufkommt. Im vorliegenden Fall urteilten die Richter, dass der Käufer des Partyzelts seinen Pflichten nachgekommen ist und von seinem Vertrag zurücktreten darf.
Paul Vorreiter über Nutzerrechte auch beim Online-Shopping. Und wir bleiben beim Thema. Das Bundeskartellamt will Nutzerbewertungen im Internet genauer unter die Lupe nehmen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke.
Ja, und der Grund, es gibt Hinweise, dass Nutzerbewertungen nicht selten gefälscht oder manipuliert sind, so Kartellamtspräsident Andreas Mund. Dabei seien die Bewertungen neben dem Preis das wichtigste Entscheidungskriterium für Verbraucher beim Online-Kauf. Wenn Verbraucher aufgrund nicht authentischer Bewertungen zu falschen geschäftlichen Entscheidungen verleitet werden, kann dies einen Verbraucherrechtsverstoß darstellen, betonte die Behörde. Mehrere große Pflegeanbieter wie die Arbeiterwohlfahrt oder der Arbeiter-Samariter-Bund haben sich auf die Gründung eines bundesweiten Arbeitgeberverbandes geeinigt. Die neue Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche, kurz BVAP, solle einen für die gesamte Branche verbindlichen Tarifvertrag schließen, teilte ein Sprecher des Verbandes mit und ergänzte, der Verband solle im Juni gegründet werden und vertrete dann die Interessen von mehr als 1 Million Beschäftigten. Ein bereits bestehender Verband der privaten Anbieter sozialer Dienste lehnt diesen neuen Zusammenschluss ab. Die VW-Tochter Audi will mit Elektroautos die Konkurrenz abhängen.
Wir wollen zur Mitte des kommenden Jahrzehnts runde 1 Million elektrifizierte Autos pro Jahr verkaufen. Und damit steigen wir unsere Absatzerwartung für Plug-in, Hybride und Elektroautos auf 40% aller Auslieferungen.
So Audi-Chef Brem Schott auf der heutigen Hauptversammlung des Autobauers. Außerdem will der Konzern die Sportwagen Audi TT und R8 auslaufen lassen. Das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura will den britischen Konzern Avon übernehmen. Der verschmolzene Konzern wäre gemessen am Jahresumsatz dann die viertgrößte Kosmetikfirma der Welt, wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. Die Tafeln wollen mehr Lebensmittel als bisher vor dem Müll retten, und zwar mit Hilfe einer neuen digitalen Plattform. Durch die Tafeln Handel und Hersteller besser miteinander vernetzt werden. Diese Idee werde jetzt getestet, teilte der Bundesverband der Tafeln heute mit.
Wirtschaftsnachrichten waren das von Günter Hetzke. Vielen Dank. Im Abgasskandal um manipulierte Dieselautos mussten schon Volkswagen, Audi und Porsche Bußgelder zahlen. Insgesamt mehr als 2 Milliarden Euro. Jetzt trifft es auch den Autozulieferer Bosch. Der hat nämlich die Motorsteuerung geliefert, die letztlich für den Betrug genutzt wurde. Einzelheiten von Katja Jansen.
Mit 90 Millionen Euro liegt die Strafzahlung deutlich unter der, die Anfang des Monats gegen den Autobauer Porsche verhängt worden war. Das Bußgeld setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der Großteil der Summe wird fällig, weil das Unternehmen wirtschaftliche Vorteile hatte. Ein kleinerer Anteil entfällt auf die Ahndung der Ordnungswidrigkeit. Wie schon bei Porsche sieht die Stuttgarter Staatsanwaltschaft auch bei Bosch eine fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht als erwiesen an. Seit 2008 seien rund 17 Millionen Motorsteuer- und Dosiersteuergeräte des Autozulieferers an verschiedene Hersteller im In- und Ausland gegangen. Die Software der Geräte habe teilweise unzulässige Komponenten enthalten. Dadurch hätten die Fahrzeuge mehr Stickoxide ausgestoßen als erlaubt, so die Begründung der Staatsanwaltschaft. Das Bußgeld muss binnen 6 Wochen an das Land Baden-Württemberg gezahlt werden. Da Bosch die Zahlung bereits akzeptiert hat, ist das Ordnungswidrigkeitenverfahren damit abgeschlossen. Ermittlungen gegen einzelne Mitarbeiter im Rahmen des Dieselskandals laufen aber weiter.
Katja Jansen über die Strafe gegen Bosch. Wir kommen zur Konjunktur und für die gilt der monatliche Index des IFO-Instituts als wichtigster Gradmesser. Der misst die Stimmung in den deutschen Chefetagen. Manager werden befragt. Und im Monat Mai ist dieser IFO-Index gesunken, zum wiederholten Mal und stärker als erwartet. Ralf Schmidberger.
Es fehlt derzeit der Schwung in der deutschen Konjunktur. Insbesondere die aktuelle Lage schätzen die Unternehmen schlechter ein. Das gilt für die Industrie und jetzt auch für die Dienstleister, wie IFO-Präsident Clemens Fuest erklärt.
Es sind vor allem die industrienahen Dienstleister, bei denen es nicht gut läuft, zum Beispiel im Bereich Leasing. Dort werden ja oft Investitionsgüter auch für die Industrie bereitgestellt. Wir müssen sehen, die deutsche Industrie ist seit 3 Quartalen geschrumpft. Die Industrie befindet sich also in einer Rezession. Wir sehen, dass die Schwäche der Industrie schon Folgen hat für die Wirtschaft, sich also jetzt auch auf die Dienstleister ausweitet.
Im Handel zeigt sich derzeit ein gespaltenes Bild. Während der Großhandel einen deutlichen Dämpfer verspürt, zeigen sich die Einzelhändler optimistischer als zuletzt. Auf dem Bau läuft es weiterhin glänzend, der Bauboom hält an. Für das Gesamtjahr geht das Münchner IFO-Institut von einem schwachen Wachstum aus in Deutschland. Eine Rezession droht laut den Wirtschaftsforschern aber nicht.
Ralf Schmidberger über den IFO-Index, der erneut gesunken ist. Damit kommen wir zum Börsenbericht aus Frankfurt, heute mit Claudia Werle. Drückt die Stimmung in den Chefetagen auch auf die Stimmung der Aktionäre?
Ja, zumal die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China weitergehen, auch eine neue Qualität bekommen. Nämlich wenn nicht nur Branchen, sondern ganz konkret einzelne Unternehmen mit Sanktionen belegt werden oder belegt werden sollen. Dann die Europawahl steht vor der Tür. Wir haben die Regierungskrise in Österreich, also an Gesprächsstoff mangelt es derzeit nicht. Der DAX ist heute unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht. Aktuell steht er bei 11.965 Punkten. Ein Minus von gut 1,5% ist das.
Und bessere Laune als im Allgemeinen haben auch die Aktionäre der Deutschen Bank nicht, haben wir schon gehört in dieser Sendung. Was macht der Aktienkurs heute am Tag der Hauptversammlung?
Der hat ein neues Rekordtief erreicht, 6,35 €. So günstig waren die Papiere noch nicht zu haben. Und angesichts der vielen Kritikpunkte wird es wohl auch nicht damit zu rechnen sein, dass es bald zu einer Trendwende kommen wird. Aktuell der Kurs der Deutschen Bank-Aktien bei 6,44 €.
Schauen wir aufs Politische. Der Druck auf Großbritanniens Premierministerin Theresa May wächst. Ein baldiger Rücktritt steht im Raum. Leidet das britische Pfund?
Ja, zeitweise. Zumindest im Moment sehen wir zwar ein hauchdünnes Plus. Das britische Pfund kostet 1,2661 US$. Mehrere Tory-Abgeordnete forderten May auf, morgen ihrem Rücktritt als Parteichefin zuzustimmen. Andernfalls würden sie ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen sie anstreben. Mays Sprecher lässt ganz anderes verlauten. May werde Anfang Juni als Premierministerin US-Präsident Donald Trump als Staatsgast empfangen. Also auch da ist wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Und warum sinkt heute der Ölpreis?
Ein Fass der Nordseesorte Brent kostet weniger als $70. Amerikanisches Leichtöl noch deutlicher im Minus. Gut für die Autofahrer, gut für die Airlines, müssen sie doch weniger Geld für Flugbenzin ausgeben. Man kann die Zahlen aber auch ganz anders interpretieren. Das amerikanische Energieministerium hat nämlich gemeldet, dass die Erdölreserven der USA in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Mitte 2017 gestiegen waren. Steigende Ölreserven, das könnte ein Hinweis auf eine geringere Nachfrage oder aber auf ein zu hohes Angebot sein. Ja, und da sind wir wieder mitten bei den Handelsstreitigkeiten. Der Konflikt zwischen den USA und China bremst den Welthandel und damit das globale Wachstum, was dann halt eine geringere Nachfrage nach Rohöl zur Folge hat.
Und wie haben sich heute der Euro, die deutschen Staatsanleihen und der Goldpreis entwickelt.
Der Euro wegen der anhaltenden politischen Unsicherheiten und der überraschend schlechten Konjunkturdaten gibt nach. Ein US-Dollar 11,60, so der Kurs. Öffentliche Anleihen haben sich heute bis zu 72 Cent verteuert. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,14 auf minus 0,16% und der Goldpreis 1.278,81 $.
Danke, Claudia Wähler, für diese Informationen. Wirtschaft und Gesellschaft endet. Gleich folgen hier die Kollegen von Kultur heute. Damit gute Unterhaltung und mein Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Silke Hane sagt Tschüss.